Deutschlandfunk, Kultur heute.
Auch die Kultur ist meist ein Kriegsopfer. Wenn Menschen um die Macht kämpfen, wenn Menschen leben und ihr Lebensraum zerstört werden, dann oft auch Kulturorte und Kulturgüter. Heute, am zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns im Sudan, fragen wir, wie es um das kulturelle Erbe im Land steht, um Museen und archäologische Grabungsstätten. Gleich mehr dazu. Außerdem schauen wir uns zwei Ausstellungen in Nordrhein-Westfalen an, nicht in den Kunstzentren Köln oder Düsseldorf, sondern in Hagen und in Remscheid. Um abstrakte Nachkriegskunst geht es in der einen, um Fotokunst von Wolfgang Tillmanns in der anderen. Und wir besuchen den Monte Verita im Tessin. Das Festival Eventi Letterari fand zum 13. Mal statt. Willkommen zur Kultur heute mit Maja Elmenreich. Vor zwei Jahren, Mitte April 2023, wurde im Sudan aus einem schwelenden Konflikt ein brutaler Bürgerkrieg, wurde aus einem politischen Machtkampf für viele Menschen ein Kampf ums Überleben. Mindestens 20.000 Tote werden beklagt, mehr als 14 Millionen Menschen sind auf der Flucht im Sudan. Auf der Flucht häufig in den Norden des Landes. Dort befindet sich auch das Grabungsprojekt der Archäologin Angelika Lohwasser. Sie ist Professorin für Ägyptologie an der Universität Münster und leitet die Forschungsstelle Alter Sudan. Ich habe mit ihr zunächst über die Hauptstadt des Sudan, über Khartoum, gesprochen. Es heißt, dass die Stadt infolge der Kämpfe zwischen den sudanesischen Streitkräften und den paramilitärischen Rapid Support Forces weitgehend zerstört und entvölkert sei. Angelika Lohwasser, was weiß man überhaupt über den Zustand von Kulturgütern, von Museen in Khartoum? Welche Informationen erreichen Sie?
Die ersten Informationen, die uns erreicht haben, waren so vor circa 3 Wochen, also nachdem die Armee das Zentrum Khartoums wieder eingenommen hatte und dann auch erstmalig die Möglichkeit war, in die Museen zu gehen. Das sind dann Mitarbeiter des Antikendienstes, die noch ausgeharrt haben in Khartoum oder in der Umgebung, einfach mit dem Handy hin, haben einige Schnappschüsse gemacht oder kurze Videosequenzen, sodass wir einen ersten Einblick haben, jetzt kein umfassendes Bild, sondern wie gesagt einfach erste Schlaglichter, die uns wirklich ein großes Ausmaß an Zerstörung und Plünderungen zeigen.
Plünderungen und Zerstörungen durch die Rapid Support Forces, also diese paramilitärischen Truppen, die dort in den vergangenen Monaten ja offensichtlich gewütet haben?
Ja, davon müssen wir ausgehen, denn es handelt sich eben um Söldner, das geplünderte Gut, ja, das ist quasi ihr Sold. Aus dem Nationalmuseum Khartoum sind Antiken verschwunden, also viele. Da ist bereits eine Redlist an Interpol und die UNESCO übergeben worden, um einfach den Antikenhandel im Blick zu behalten. Also wenn dieses Kulturgut verkauft wird, dass man da schnell einschreiten kann.
Das ist sozusagen die eine Seite, dass man befürchten muss, dass nochmal Geld damit gemacht wird, aber natürlich auch der Verlust um einen Teil der kulturellen Identität des Landes, oder?
Auf jeden Fall. Da möchte ich jetzt besonders hervorheben das wirklich sehr schöne ethnologische Museum, das es in Khartoum gegeben hat. Sudan ist ja ein Vielvölkerstaat und da sind alle Ethnien präsentiert worden in einer wirklich sehr anschaulich gestalteten Ausstellung. Und da ist das Dach zerstört worden und alles, was an transportablen Gütern dort war, also das sind Schmuckstücke und Schwerter und alle möglichen Objekte, die sind geraubt worden und der Rest ist eben durch den Dacheinsturz leider zerstört.
Frau Lohwasser, Ihr Grabungsprojekt liegt im Norden des Landes, also nicht im unmittelbaren Kriegsgebiet. Aber was hören Sie von dort? Ich gehe davon aus, dass das Grabungsprojekt im Moment nicht aktiv betrieben wird.
Nein, das Grabungsprojekt kann nicht aktiv betrieben werden, aber ich habe sehr regelmäßigen Kontakt zu meinen zwei engsten Kollegen, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne und sehr gut mit ihnen zusammenarbeite, die zum Glück auch beide tatsächlich mit ihren Familien im Norden sind. Das große Problem in diesen eben vom akuten Krieg verschonten Gebieten, das ist jetzt die Überbevölkerung. Denn natürlich sind viele aus den kriegerischen Gebieten geflüchtet, sodass dort viel zu wenig Nahrungsmittel oder medizinische Versorgung und selbst Wohnraum ist sehr knapp. Gerade zum letzten, zum Wohnraum ist auch zu sagen, dass letztes Jahr im Sommer ja sehr starke Regenfälle mit hohen Überflutungen des Nils waren, wo eben diese nur sehr leicht gebauten Häuser oft in ungebrannten Lehmziegel teilweise weggeschwemmt worden sind. Also es hat die Naturkatastrophe noch das Leid verschärft.
Angesichts dieser humanitären Katastrophe, die dort herrscht, auch angesichts der Naturkatastrophen, die dort geherrscht haben und womöglich wieder herrschen werden, wie Sie sie gerade beschrieben haben, Frau Lohwasser. Wie viel Sorge erlauben Sie sich überhaupt um Ihr Grabungsprojekt? Also die immer wiederkehrende Frage, welche Bedeutung messen wir Artefakten bei, wenn doch Menschenleben in Gefahr ist?
Natürlich, das ist eine ganz schwierige Frage, die muss sich auch jeder oder jede selber beantworten. Jetzt ist nur meine Expertise, ist eben nun das Kulturgut, da kann ich unterstützen. Natürlich ist die Sorge um Menschenleben immer an erster Stelle, aber auf der anderen Seite ist die Kultur ja doch auch die Möglichkeit der Selbstidentifizierung, auch der Selbstbestimmung oder Selbstverortung in einer Gesellschaft. Und die Kolleginnen und Kollegen im Sudan, natürlich, das sind dann Archäologen oder auch Kunsthistoriker, die vermitteln auch diese Bindung an das Land, an die Gesellschaft, die über dieses Kulturgut funktioniert, sehr gut. Und deshalb denke ich, ist es wert, dass man hier auch versucht zu schützen und zu unterstützen.
Angelika Lohwasser, sie ist Professorin für Ägyptologie an der Universität Münster mit dem Schwerpunkt Sudan-Archäologie. 10 Jahre erst war das Ende des Zweiten Weltkrieges her und damit auch das Ende des deutschen Besatzungsregimes in Frankreich. Da sorgte 1955 in Paris eine Ausstellung für Aufsehen. Abstrakte Nachkriegskunst, ausgerechnet aus Deutschland, sollte zu sehen sein. An die 100 Werke von 37 Künstlerinnen und Künstlern. Fast auf den Tag genau vor 70 Jahren wurde besagte Ausstellung eröffnet in der Rue Volney im 2. Pariser Arrondissement. Und das Ausstellungsjubiläum ist jetzt Anlass für eine Art Erinnerungsausstellung. Und zwar im Emil-Schumacher-Museum im nordrhein-westfälischen Hagen. Der namensgebende Schumacher, 1912 in Hagen geboren, war einer derjenigen, die die Kunst der jungen Bundesrepublik in Paris repräsentieren sollte. Anja Reinhardt hat die Ausstellung Paris 1955 gesehen und nimmt uns mit in die Kunstgeschichte.
Das Kunstzentrum der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Paris. Hier lagen auch die Wurzeln des Informel, einer Abstraktion, die aus der Auflösung der Umrisse und Formen entsteht, aber keine geometrische Logik hat. In der französischen Metropole stellten nun gerade mal 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs deutsche Informel-Künstler aus, unter ihnen auch Emil Schumacher.
Dem Frieden und der Verständigung soll der kulturelle Austausch zwischen den Völkern dienen. Deutsche Maler fanden in Paris mit ihren abstrakten Werken starke Beachtung bei einem sachverständigen Publikum.
Es gibt einen Pressespiegel über die Ausstellung 1955. Ein Tenor ist, wir hätten nicht gedacht, dass heute schon eine solche Kunst aus diesem Deutschland wieder möglich ist,
sagt Ruven Lotz, Direktor des Emil-Schumacher-Museums.
Und umgekehrt muss man sagen, dass für die junge Bundesrepublik es enorm wichtig war, das war Teil der Kulturpolitik damals, mit einer solchen Kunst auch nach außen zu gehen und zu zeigen, dass es das gibt, weil man natürlich damit auch hoffte, schneller wieder ernst genommen zu werden und schneller vergessen zu machen, was nicht zu vergessen war.
Aber natürlich ging es nicht nur um Völkerverständigung, sondern auch um den Kunstmarkt. Und möglicherweise hatte gerade der Initiator der Pariser Ausstellung ein gewisses Interesse daran. Der Maler und Grafiker Wilhelm Wessel hatte sich der NS-Diktatur angepasst und konnte seine Werke 1943 auch bei der großen deutschen Kunstausstellung zeigen.
Bis heute natürlich ein Thema. Man muss aber auch sagen, in einer solchen Ausstellung kommen eine ganze Reihe von Künstlern zusammen, über deren Biografien man noch mal genauer forschen sollte.
Wessel hatte auch nach 1945 gute Kontakte, unter anderem zum Pariser Galeristen René Drouin, der für die Ausstellung den Cercle Volney, einen Herrenclub unweit der Garnier-Oper in Paris, mietete und dort knapp 100 Werke von deutschen Künstlerinnen und Künstlern zeigte. Fotografien der Räumlichkeiten sind in Hagen als Wandtapeten zu sehen, auf die wiederum einzelne Bilder gehängt sind. Das erzeugt nicht nur eine schöne Zeitparallele, sondern setzt auch einen sympathisch spielerischen Ton. Das Pariser Publikum sah also 1955 großformatige Ölbilder von Willy Baumeister mit ausladenden Formen in Schwarz oder Weiß, flankiert von kleinen Farbflächen. Oder die fantastisch farbigen Gemälde von Bernhard Schulze, über die sich ein blutiges Rot ergießt oder dunkel und hell im Kampf miteinander sind. Und eben Emil Schumacher, dessen Farbflächen und Linien einen ansteckenden Rhythmus haben. Ruven Lotz zeigt auf eine Fotografie.
Das ist ein Schuhmacher, den wir nicht mehr finden konnten. Also selbst das Schuhmachermuseum konnte nicht alle Werke ermitteln. Wir haben 3 Bilder in der Ausstellung dokumentiert und 2 können wir jetzt zeigen. Das dritte ist verschollen seit den 60er Jahren.
Trotzdem ergibt sich ein anschauliches Bild der künstlerischen Repräsentation der jungen Bundesrepublik in Paris 1955. Einiges wirkt heute fast dekorativ, andere Werke erstaunlich frisch. So wie die Ölbilder Heinz Trönkes, der neongrelle Farben benutzte und darauf Gitter pinselte oder Männchen malte. Oder K.O. Götz wuchtige Tapezierbürstenstriche. Um eine reine Rekonstruktion der Schau vor genau 70 Jahren geht es in Hagen aber nicht. Ausstellungsinitiator Wilhelm Wessel wohnte im 20 Kilometer entfernten Iserlohn und kannte Emil Schumacher gut.
Und hier in Hagen gründete er gemeinsam mit anderen und der Museumsdirektorin Hertha Hesse-Frielinghaus den Westdeutschen Künstlerbund. Und in der Zeit, in der diese Ausstellung hier entstand, war er der Vorsitzende des Westdeutschen Künstlerbundes und konnte sich dann irgendwo auch anmelden. Ich bin der Vorsitzende dieses Künstlerverbandes in Westdeutschland. Haben Sie nicht Lust, einen Termin für mich zu haben? Und dann hat er mit vielen Menschen gesprochen, hat sich eingemischt.
Die Idee, eine Schau mit Werken beider Künstler zu machen, die dann auch noch die Anfänge des Informell in Deutschland beleuchtet, gibt es schon seit den ersten Tagen des Museums. Es lohnt sich aus vielen Gründen, diese klug kuratierte Ausstellung zu sehen, die ein Stück deutsch-französischer Kulturbeziehungen erzählt und kunsthistorische Gattungsgeschichte beleuchtet.
Und sie heißt Paris 1955, deutsche Abstrakte im Zentrum der Moderne. Anja Reinert hat sie im Emil-Schumacher-Museum in Hagen gesehen, wo sie bis Anfang August läuft. Flache Landschaften, wohin das Auge reicht, steile Berge und tiefe Schluchten oder ein Haus neben dem anderen in der Großstadt. Wie wirkt die Umgebung auf unsere Psyche? Mit dieser Frage hat sich unter anderem der Schweizer Psychiater C.G. Jung beschäftigt. Sein 150. Geburtstag im Juli ist Anlass für eine entsprechende Ausstellung in Zürich und die sogenannte Psychogeographie lieferte auch dem Literaturfestival Eventi Literari am Monte Verità im Tessin das Thema. Mit den Mitteln von Literatur, Musik, Film und Tanz begab man sich in Ascona in den vergangenen Tagen auf die Suche nach den Orten der Seele. Katrin Hilgruber war für uns dabei.
Auch Klänge können an Orte binden. Der Schweizer Schlagzeuger Julian Sartorius trommelte gegen die massiven Außenwände und die Fenstergitter des Hotels auf dem Monte Verità. Kühler Bauhausstil inmitten der frühlingsfrischen Tessiner Flora. Somit durchzog eine reizvolle akustische Linie das diesjährige Festival, ebenso wie die Lesungen der Schauspielerin Patricia Ziolkowska. Sie trug einen neuen Text von Fleur Jaeger vor.
Dann ging's aufwärts in Richtung des Hotels am Monte Verità, das dem Baron von der Heydt gehörte. Stundenlang betrachtete ich die Häuser, in denen jene halbnackten, gesunden, sehr gesunden Wesen gewohnt hatten. Lange Bärte, Tuniken für Männer und Frauen. Gekleidet wie Heilige und Propheten. Nur sie waren geblieben. Kleider, die sich bewegten, in sachte Schwingung versetzt, als ob sie Körper beherbergten.
Nicht nur diese luftig-geisterhafte Impression stellte eine Verbindung zwischen Landschaft und Psyche her. Fleur Jaeger, die 84-jährige Grande Dame der Schweizer Literatur, wurde mit einer Hommage geehrt, zu der sie jedoch nicht selbst aus Mailand anreiste. Der Festivaldirektor Stefan Zweifel beschreibt sein Konzept folgendermaßen.
Als ich zugesagt habe, der artistische Leiter dieses Festivals zu werden, da habe ich eben gedacht, man muss hier eben kein Helikopterfestival, wo die Leute, die Autoren, Autorinnen eingeflogen werden und die üblichen Veranstaltungen schnell abspulen und dann wieder wegfliegen, sondern ich wollte eigentlich ein bisschen in diesem Geist der Utopie Leute zusammenbringen, die ähnliche Interessen haben und die sich auch um die Tradition dieses Ortes herumranken.
Konkret auf den Ort bezog sich der quicklebendige Dialog zwischen Judith Schalansky, Herausgeberin der Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz, und ihrer Autorin Jutta Persson.
Nun sind wir hier in einer Landschaft, die ganz doll geprägt ist von einer Pflanze, nämlich der Tessiner Palme. Und Jutta schreibt ein Palmenporträt. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Und es gibt wirklich ein großes Problem. Seit 2024 gilt die Tessiner Palme, eine Hanfpalme, als invasive Art. Ja, und darf nicht weiter verkauft und verschenkt werden.
Ja, aber ich muss Sie da befragen. Ich weiß da noch viel zu wenig drüber. Ich weiß nicht, was die Tessinerinnen und Tessiner dazu sagen.
Unser ganzes Tessin-Bild ist in Gefahr. Ich glaub, Sie melden sich. Wunderbar.
Das Publikumsinteresse war in diesem Jahr besonders stark. Am eindrucksvollsten beim Auftritt der ruandischen Autorin Scholastique Mukasonga. Ein Großteil ihrer Familie fiel 1994 dem Genozid zum Opfer.
On avait tous le devoir de faire chacun avec les moyens qu'il avait.
Wir alle hatten die Aufgabe, jeder mit seinen Mitteln, unser Land und uns selbst wiederherzustellen. Ich habe mich dazu entschieden, mit der Literatur am Aufbau mitzuwirken. Warum? Weil ich wusste, dass das Bestand haben würde. In keinem der Gymnasien in Ruanda, die ich besucht habe, gab es eine Bibliothek. Aber in Frankreich habe ich sie entdeckt. Und der Zufall will es, dass ich an einem geschichtsträchtigen Ort in der Normandie lebe, nahe der Strände, an denen die Alliierten 1944 landeten. Ich bin also von Orten der Erinnerung umgeben, von Friedhöfen und Museen. Ich weiß, was die aufgeschriebene Erinnerung bedeutet. Die Zeiten vergehen, die Schriften bleiben.
Auf ihre unnachahmliche Art schufen die Eventi Letterari Monteverità einen Raum zum Nachdenken, nicht zuletzt über Versehrungen und Narben, die über Generationen hinweg Menschen und Landschaften prägen können. So entfaltete die Psychogeografie auf dem Tessiner Berg der Wahrheit eine ebenso anregende wie heilsame Wirkung.
Zu diesem Schluss ist Katrin Hilgruber gekommen. Sie war beim Literaturfestival Eventi Letterari am Monte Verità. Remscheid sei eine der kleinsten Großstädte in Nordrhein-Westfalen. Der Künstler Wolfgang Tillmann spricht halb liebevoll, halb spöttisch über die Stadt, in der er 1968 geboren wurde. Als Teenager sei man immer nur rausgegangen aus Remscheid, zum Konzert nach Bochum, ins Museum nach Düsseldorf oder Köln, so erinnert sich Tillmanns. Zurzeit ist seine Fotokunst nicht nur in Dresden, Ende des Monats in Kharkiv, ab Juni im Centre Pompidou in Paris zu sehen, sondern auch in Remscheid, im Haus Kleff gleich neben dem Deutschen Werkzeugmuseum. Für diesen Ort hat Wolfgang Tillmanns eigens eine Ausstellung zusammengestellt mit alten und neuen Werken. Claudia Dichter hat sie gesehen.
Der junge Mann steht in der Werkshalle des Stahl-, Walz- und Hammerwerks Dirostahl. Er blickt direkt in die Kamera. Auf dem Kopf einen Helm, das glänzende Visier ist nach oben geschoben, es schwebt wie ein Heiligenschein über ihm. Er trägt eine hitzebeständige Schürze, darauf ist ein Smiley gesprüht. Im Hintergrund liegt ein großer, rotglühender Stahlring. Dieses Foto hängt als großformatiger Abzug im wiedereröffneten Haus Kleff. Das große, reich verzierte Patrizierhaus ist ein Fachwerkgebäude mit Schiefer verkleidet und grünen Schlagläden, erbaut Ende des 18. Jahrhunderts als Doppelhaus für zwei Kaufmannsbrüder. Ab 1927 war hier das Heimatmuseum untergebracht. Die letzten Jahre wurde das Gebäude aufwendig saniert. Wolfgang Tillmanns bespielt das gesamte Doppelhaus mit seiner Kunst.
Das sind nicht weniger als 24 Räume und 6 Flure. Wirklich ein Experiment, was ich in jeder anderen Stadt auch interessant gefunden hätte, aber eben in der Heimatstadt hat es mich angeregt, auch noch mal in dem letzten Jahr die Stadt immer wieder zu besuchen und hier zu fotografieren.
Tillmanns hat sich dafür die traditionsreiche metallverarbeitende Industrie in Remscheid angesehen. In einer Fabrik fotografierte er gigantische Kreissägeblätter. Auf einem anderen Foto ein Schmied in Rückenansicht. Vor ihm öffnet sich ein glühender Ofen wie das Tor zur Hölle. Tillmanns kennt den Ort, an dem das Foto entstanden ist, seit seiner Kindheit.
Meine Eltern sind Werkzeugexporteure gewesen und in unserer Nachbarschaft, 500 Meter entfernt, war eine Gesenkschmiede, wo tonnenschwere Hämmer im heißen Stahl zu Werkzeugen verarbeitet haben. Und diese Schläge von den Hämmern konnten wir bei bestimmter Windrichtung wirklich vorm Haus bei uns hören. Wir sind nie in diese Fabrik gekommen und das war super spannend, 50 Jahre später da hinzukommen und zu fotografieren.
So fügen sich die neuen Fotoarbeiten in den Bildkosmos ein, den Wolfgang Tillmanns im Haus Kläff ausbreitet. Er zeigt Arbeiten aus fast 40 Jahren. Alte Bekannte wie Lutz and Alex Sitting in the Trees oder Domestic Scene, ein Foto seiner Mutter im Unterhemd in Rückenansicht vor dem heimischen Schreibtisch, auf dem Kopf eine weiße Trockenhaube. Auch Porträts von Kate Moss oder vom Musiker Frank Ocean hängen jetzt direkt auf den rosa, blau oder grün gestrichenen Wänden des ehemaligen Wohngebäudes. Normalerweise bespielt Tillmanns große Museumsräume, entwickelt dafür Gesamtkompositionen mit Fotografien in unterschiedlichsten Formaten. Aber hier in den kleinen Zimmern mit Türen, Fenstern, teilweise auch gekachelten Wänden, musste er sich was Neues überlegen.
Das hat Spaß gemacht und das ist ganz andere Denkweise. Zum Beispiel unterm Dach, wo jeweils nur ein großes Stillleben hängt. Sowas habe ich, also weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal nur ein Bild in einem Raum gezeigt habe.
In der ehemaligen Küche, einem Raum mit blauen Kacheln und Kaminabzug, hängt ein neues Werk aus der Freischwimmer-Serie. Ein großformatiger Abzug mit blauen, abstrakt fließenden Strukturen. Eine Lichtmalerei, entstanden in der Dunkelkammer, ganz ohne Kamera. Schon früh experimentierte Tillmanns mit Bildern. In einem Zimmer sind erste Kopierarbeiten aus seiner Jugend zu sehen.
Ich hatte gemalt, gezeichnet, Musik gemacht, Kleider gemacht und stieß dann auf einen neuartigen Fotokopierer hier im Allee Center damals, 1986, der ein Laserdrucker war. Und der konnte Vorlagen in Halbtonstufen wiedergeben. Und wie dieses Kopiergerät dann Bilder in ganz feine Linien umsetzte, das hat mich endlos fasziniert. Und so sind Texturen entstanden, die praktisch einem elektronischen Rauschen zuzuschreiben sind. Und dieses Zusammenspiel aus Kontrolle und Zufall, das hat sich als eigentlich etwas herausgestellt, was mein ganzes Leben ich aktiv halte.
Wolfgang Tillmanns spinnt verschiedene Erzählstränge durchs Haus Kläff, bringt Fotografien aus der ganzen Welt in seine Heimatstadt und verwebt sie mit Spuren seiner eigenen Geschichte und neuen Bildern. Für Remscheid ist diese Ausstellung ein echter Coup.
Und der ist zu sehen bis Anfang Januar im Haus Kläff. Claudia Dichter über Wolfgang Tillmanns Fotografien in seiner Geburtsstadt Remscheid. Der Heldentenor Peter Seifert ist gestorben. In den Kulturmeldungen erinnert Susanne Lurweg an ihn.
Peter Seifert war ein Leben für die Musik fast ein bisschen in die Wiege gelegt. Er wurde als Sohn des Sängers und Schlagerkomponisten Helmut Seifert in Düsseldorf geboren. An der Deutschen Oper am Rhein begann er dann auch seine Karriere und er machte viel richtig. Er baute seine Stimme langsam auf und war zunächst im jugendlich-lyrischen Fach unterwegs, sang Partien wie Hans in Smetanas Oper Die verkaufte Braut. Von Düsseldorf ging es an die Deutsche Oper nach Berlin, wo er jahrelang Ensemblemitglied war. Aber auch andere renommierte Häuser weltweit buchten den stimmgewaltigen Mann vom Rhein. Er trat in Wien, Mailand, London auf. Außerdem entwickelte sich Peter Seifert zu einem Wagner-Interpreten, stand in Bayreuth auf der Bühne und sang unter anderem immer wieder den Walter von Stolzing in den Meistersingern von Nürnberg. Der Tenor Peter Seifert als Walter von Stolzing in der Wagner-Oper Die Meistersinger von Nürnberg. Nun ist Peter Seifert im Alter von 71 Jahren gestorben. Heute wurde in New York der Prozess um die mutmaßlichen Straftaten des ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein fortgesetzt. 2017 brachte sein Fall die weltweite MeToo-Bewegung ins Rollen. Die Liste der Schauspielerinnen, die von ihm belästigt worden sein sollen, umfasst so bekannte Namen wie Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow und Lea Seydoux. 2020 wurde Weinstein zu 23 Jahren Haft verurteilt, doch das Urteil musste wegen Verfahrensfehlern aufgehoben werden. Heute ging es zunächst einmal um die Auswahl der Jury. Weinstein selbst nahm im Rollstuhl sitzend am Gerichtstermin teil. Ein Urteil wird in rund 5 Wochen erwartet. Der Krieg in Gaza fordert immer mehr zivile Opfer und löst immer mehr Widerstand auch in Israel aus. Jetzt haben rund 350 israelische Autoren und Autorinnen in einem Brief ein Ende des verheerenden Gaza-Krieges gefordert. Zu den Unterzeichnern gehören Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie David Grossmann und Sheruya Shalev. Das berichtet die Times of Israel. Die Unterzeichner fordern unter anderem ein sofortiges Ende des Militäreinsatzes.
Susanne Lurweg mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Über den Bürgerkrieg im Sudan haben wir zu Beginn unserer Sendung gesprochen. Um die Sudan-Konferenz heute in London geht es gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute mit Maja Elmenreich.